Willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ich bin die Ziska, ich heiße im Internet Distelfliege und ich begrüße euch zur Folge Nummer 37, Leben ohne Plastik. Und ich habe heute für euch was über Stricken, was über Spinnen, ein bisschen Polit-Schwafel, urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde, ein Blog der Woche und noch was zur Tour de Vlies. Und dann geht's auch gleich los mit dem Housekeeping. Zuerst zur Musik. Die Intro-Musik habe ich schon mal bei einer Folge als Intro benutzt und das Stück heißt La Minor Improv und also Improvisation in Moll von der Gruppe Balkan Balagan oder Balkan Balagan, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es ist ein französisches Duo aus Akkordeon und Klarinette und ich finde die Musik total super, muss ich sagen. Ja, die Musik habe ich über das Musikportal Jamendo gefunden und dort gibt es Musik, die unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht wird. Und da die Creative Commons Lizenz sich sozusagen multipliziert, steht auch diese Podcast-Episode unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, man darf das, was da drin, darf sie verwenden und verbreiten und so. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was man mit einem Strick-Podcast machen sollte, also wie man den wofür man den jetzt verbreiten und verwenden sollte, außer ihn anzuhören. Aber okay. Ich wollte mich auch vor allem für eure Kommentare zur letzten Folge bedanken und ich denke, ich kann euch auch von Alien, die bei mir mit mir die letzte Folge aufgenommen hat, ganz liebe Grüße sagen und vielen Dank für das nette Feedback. Und wir haben überlegt, vielleicht machen wir auch mal noch mehr gemeinsame Folgen, aber unsere Zeitpläne sind ja doch recht voll und dann müssen wir halt sehen, wie es sich ergibt. Wir würden das dann, wenn, dann so spontan, so locker vom Hocker spontan, wenn wir mal Zeit haben und uns zufällig mal treffen, dann können wir das gerne wieder mal machen. Aber wir wissen nicht, wann und wie oft das passieren wird. Ja, das war's dann auch schon vom Housekeeping und es geht weiter mit Stricken. Und zwar hat mich eine Hörerin, deren Namen ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben habe, darauf aufmerksam gemacht, dass die Nitty First Fall 2012 rausgekommen ist und da musste ich dann gleich mal reinschauen und da habe ich dann auch mir gleich so ein paar, also der Gesamteindruck ist erstmal, es ist ganz schnuckig, die Sachen, es ist nichts Extravagantes dabei, es sind halt hübsche Kleidungsstücke, finde ich, und bis auf ein, zwei vielleicht sind es auch echt tragbare Basics, die man stricken kann für sich, ohne dass man, dass es total beknackt aussieht, weil was mich an vielen Strickzeitschriften einfach stört, ist, dass da drin dann so Designerstücke sind, die wirklich total bescheuert aussehen. Ja, ich habe also irgendwie riesige Maschen, die irgendwie so drapiert sind und so, also gar keine Alltagstauglichkeit und so. Und die Nitty ist ja, wenn sie extravagant ist, dann eher im positiven Sinne extravagant, dass halt eigentlich tragbare Alltagssachen mit witzigen Motiven versehen sind oder irgendwie Filmzitate oder irgendwie so Popkultur ein bisschen ins Stricken rein einfließt. Und halt nicht auf so eine blöd, naja, auf so eine Art extravagant, dass halt so designt wird, dass man das nicht wirklich so zum Lieblingsstück erheben kann, sondern halt so aus Effekthascherei sich mit irgendwie so großmaschigen Lappen behängt. Ja. Also das schon mal vorweg. Ich rede jetzt nur über die fünf Strickmuster, die mir gefallen, also die mir besonders gefallen. Weil sonst dauert das Stricksegment alleine 30 Minuten. Und das ist erfahrungsgemäß irgendwie fürchterlich lang und langweilig, wenn jemand in seinem Podcast wirklich eine ganze Strickzeitschrift durchkaut. Das Einzige, wo ich mal eine Ausnahme gemacht habe, war, als Susanne vom Handgemacht-Podcast irgendwie, ich glaube, eine Verena durchgekaut hat, aber wirklich von vorne bis hinten. Und ich hatte dann online, kann man bei Verena, kann man online alle Muster sehen, so, also Bilder von allem, was drin ist. Und ich hatte dann die Webseite offen und habe dann halt immer das angeguckt, worüber Susanne redet. Und das fand ich dann, obwohl das wirklich 40 Minuten ging oder so, total kurzweilig. Und deswegen muss ich euch empfehlen, jetzt die Nitti-Webseite zu öffnen. Und zwar ist das www.nitti.com. Und Nitti ist ja geschrieben Knitty. Und dort auf den Patterns Index, also das Verzeichnis der Strickmuster zu gehen, weil sonst ist es wirklich lunzlangweilig, wenn man nichts vor Augen hat. Und ich hoffe, ihr seid in der Nähe des Internets und könnt gleichzeitig, wie ich das davon erzähle, auch gucken. Und zwar, was hat mir gefallen? Zum ersten die Spiegelsocken. Es ist so ein ja ethnisches Muster und zwar ethnisch im Sinne von bayerisch. Ja, die Bayern sind ja weiße Europäer und deswegen werden sie oft nicht als ethnisch markiert, weil weiße Menschen sich ja gerne als die unmarkierte Norm ansehen und ethnisch sind ja dann praktisch die nicht-weißen, außereuropäischen und außernordamerikanischen Kulturen, außer halt jetzt die Natives. Das ist jetzt schon wieder diese Critical Whiteness-Theorie. Ich meine, ich fürchte, damit kann man jetzt nicht so viel anfangen, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Es ist halt meistens, ist halt so ein kleiner sarkastischer Seitenhieb darüber, dass Weiße halt immer ethnisch sagen zu allem, was nicht weiß ist. Und deswegen finde ich es ganz nett, dass hier mal eine weiße Kultur als ethnisch bezeichnet wird. Also die ethnischen bayerischen Socken, erinnern mich ein bisschen an das Alpenglühen von Stefanie van der Linden. Das ist auf den Außenseiten des Fußes sind so Zopfmuster. Und dann gibt es so ein Zopfmusterpaneel. Eins geht nach hinten zur Ferse weg und das andere bewegt sich über den Oberfuß von außen nach innen zum großen Zeh. Und beim anderen Socken ist natürlich gegenläufig. Das gefällt mir schon sehr gut. Und raffiniert ist halt auch, dass bei den Innenfüßen irgendwie auch so ein Rippenmuster nicht einfach nur hoch gerade runter gestrickt wird, sondern so auch über den Fuß nur ein bisschen rüber wandert. Ich spinne hier nebenbei für mein Tour de Vlies-Projekt und das geht nicht ganz so smooth, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht hätte, stelle ich gerade fest. Ich bin auch ein bisschen zu dünn, stelle ich auch gerade fest. Und ich spreche vielleicht auch zu leise oder das Mikro ist nicht optimal ausgesteuert, stelle ich auch gerade fest. Ich hoffe, dass es geht trotzdem. Und jetzt muss ich wieder zurück zur Nitti. Also die Spiegelsocken, bayerische Ethno-Socken, super gut. Was gefällt mir noch? Cathedral Grove. Das ist auch ein Sockenmuster mit, oh, wie beschreibe ich das denn? Puh. Da würde ich sagen, wie so kleine Straßen, die aus rechten Maschen, die vor dem Hintergrund linker Maschen sich überschneiden, wie so ein Autobahnkreuz. Oder es sieht aber aus wie so ein Gewölbe von einer gotischen Kathedrale und deswegen wahrscheinlich auch der Name. Sieht jetzt nicht allzu kompliziert aus, aber ganz schick. Und ich denke, also die könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich finde, sie haben so ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Cookie-A-Sockenmuster. Ich glaube, es ist Angie aus dem Buch Sock Innovation. Bin ich aber auch zu schlecht vorbereitet, um mir das sicher zu sein. Das hätte ich nämlich recherchieren müssen. Ja, was haben wir noch? Außer den Cathedral Grove. Das Estuary-Tuch. Und Estuary steht hier die Zone, wo sich Salz und Süßwasser vermischen, zum Beispiel bei einem Fluss- oder Bachdelta. Und diese Vegetationszone bietet halt ganz vielen Spezies irgendwie Unterschlupf. Und dieses Tuch setzt dieses Thema um, indem große und kleine Wellen aufeinandertreffen. Das symbolisiert wahrscheinlich die Meereswellen und die Flusswellen. Und es ist so ein ganz ja schmales Schultertuch in Form von einem nicht ja Dreieck ohne Spitze, Dreieck ohne zentrale Spitze, also so ein abgerundeter Shawl. Gefällt mir auch gut. Und dann haben wir noch den In-Leaf Cardigan. Das sieht sehr, sehr klassisch aus, sehr einfach. Und zwar ist das so ein ja, kraus rechts gestrickter Cardigan, der oben mit drei Knöpfen geschlossen wird und darunter keine weiteren Knöpfe mehr hat. Wie das, glaube ich, im ja, amerikanischen Raum total üblich ist, so die Strickjacken zu gestalten. Und dann gibt es da so eine Rundpasse. Haha, ich weiß jetzt auch, dass es Rundpasse heißt, dank Susannes Podcast. Sonst würde ich irgendwie sagen, wie heißt das auf Englisch? Ich glaube irgendwie Yoke Cardigan, ne? Und dieses Yoke und die Rundpasse, da sind so kleine Blättchen drauf, so reliefartige Blättchen auf linken Maschenhintergrund. Das sieht wirklich sehr einfach und trotzdem schick aus. Sowas könnte ich mir echt gut auch vorstellen in meinen Klamotten. Und zu guter Letzt fand ich noch toll das Norma Blanket, also die Norma Decke. Und das ist so eine ganz total schöne Decke mit Pseudo Cables, also so eine Art lässigem, nach Zöpfen aussehenden Blattrankenmuster, was aussieht wie vier Bäume, die sich von der Mitte raus nach außen ranken, und es symbolisiert so einen Familienstammbaum. Und genau, das ist auch in so einem schönen handgefärbten Zeug gestrickt, da das Sample für die Niti, das sieht total hübsch aus. Ich würde allerdings von diesen ganzen Sachen nichts stricken, weil die Spiegelsocken sind mir ein bisschen zu hasselig mit den ganzen Zöpfen und den Wandermaschen und allem. Ist ja extrem. Die Cathedral Grove sehen mir zu ähnlich aus wie dieses Muster von Cookie A. Da würde ich dann, glaube ich, gleich das von Cookie A stricken. Das Estuary-Tuch finde ich zwar hübsch, aber ich glaube, ich habe schon genug andere Tücher gecute, die vorher dran sind. Oder da werde ich das wahrscheinlich nicht stricken. Den In-Leaf Cardigan finde ich, der hat so einen leichten Isolda Teak-Style. Ist aber nicht von ihr, glaube ich. Müsste jetzt gerade noch mal genau gucken. Nee, ist von Avril Lang. Und da ich ja das Little Red in the City Buch von Isolda habe, würde ich dann wohl eher daraus was stricken, wenn ich so einen Look haben will. Und das Norma Blanket würde ich deswegen nicht stricken, weil ich keine Decken stricke im Moment. Weil ich, wenn ich eine Decke so zum Rumkuscheln und so, dann würde ich mir ein Quilt nähen. Ich habe ja auch ein und damit kuschel ich rum. Ja, das war es dann schon von der Nitti 2012, was ich toll finde. Was ich noch bemerkenswert fand, ist so ein ja, kurzärmliges Jäckchen namens Middlemarch. Und was daran so bemerkenswert ist, ist, dass um die Taille rum wird sozusagen vor einem glatt rechts gestrickten Ding so eine Art Lace Panel drüber gestrickt. Und zwar legt man dann halt Maschen still und strickt dann so ein luftiges Lace und dann strickt man die Maschen, die glatt rechts weiter und dann strickt man, also man nimmt dann diese Lace-Maschen aus den Maschen auf, die da sind, dann strickt man trotzdem weiter und dann strickt man es wahrscheinlich wieder zusammen und gibt die beiden Maschen, also die beiden Stoffe strickt man dann wohl wieder zusammen und dann hängt praktisch der gestrickte Lace-Stoff vor dem gestrickten glatt rechts. Boah, ist das blöd zu erklären. Sieht halt aus, wie hätte, wenn jemand ein Band von Spitze angenäht, drüber genäht hätte über das Strickjäckchen. Ist überhaupt nicht mein Stil, der Schnitt und so, aber ich fand die Idee ganz lustig. Ist halt originell. Ja, das war die Nitti Deep Fall, nee, First Fall 2012. Oh, die Political Process Mittens finde ich auch total schön. So mit Cables, mit so Zöpfen dran, schick, schick. Aber eigentlich auch was jetzt nichts mega Besonderes ist. Ja. Und mit der Nitti war es das mehr oder weniger vom Stricken, weil ich habe auch nicht gestrickt, außer halt die Yoga-Socken, die ich im Moment in Arbeit habe, aber das ist ja nichts Neues zu erzählen. Vor lauter Tour de Vlies komme ich kaum zum Stricken. Ja, dann geht's weiter zum Spinnen. Ja, und da wollte ich über mein Tour de Vlies-Projekt reden. Ich habe das bei der letzten Folge bestimmt schon erzählt, dass ich aus Superwash Merino Nylon Kammzügen, die habe ich von handgefärbt.com auf dem Leipziger Wollefest gekauft. Und da will ich halt 400 Gramm Garn haben, zweifach gezwirnt und in so Sockenwollstärke und davon will ich mir dann einen dünnen Pullover stricken, wenn es fertig ist. Die Tour de Vlies sind insgesamt 20 Tage oder 21 Tage. Es gibt ja zwei Ruhetage. Der eine ist morgen, der andere ist dann die Woche drauf. Und dann muss ich eigentlich in 5 Tagen, wenn ich das schaffen will, mein Ziel zu erreichen, also dieses ganze Pullovergarn auf meiner Spindel zu spinnen, muss ich 100 Gramm in 5 Tagen schaffen. Und theoretisch könnte ich es in 3 schaffen, wenn ich jeden Tag 50, also wenn ich am ersten Tag 50 Gramm spinnen würde, am zweiten Tag 50 Gramm, am dritten Tag alles verzwirnen. Und dann geht es wieder von vorne los, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass ich das nicht schaffe. Also ich brauche schon im Schnitt 5 Tage und wenn man auch mal einen Tag zusammenbricht und nicht so viel spinnen kann, weil 50 Gramm Singles ist schon ordentlich. Also es ist bestimmt so fünf, also mein erster Strang war über 440 Meter fertig. Und durchs Zwirnen wird es ein Tick kürzer, weil sich die Garne ja, glaube ich, gegenseitig umschlingen und dadurch ein bisschen von der Single-Länge verloren geht. Und deswegen denke ich, habe ich vielleicht 500 Meter gesponnen an einem Tag. Das ist schon ganz schön viel. Also wenn man jetzt sagen würde, man schafft 120 Meter die Stunde, dann hat man schon über 4 Stunden netto gesponnen ohne Pause. Aber natürlich habe ich Pausen gemacht und gestretcht und gejogert und so. Aber trotzdem ist es schon ganz schön der Hammer. Und wenn man dann auch noch so sein restliches Leben führt und auch noch Saxophon üben muss und so, dann haut es schon ganz schön rein unterm Strich. aber es macht wahnsinnig Spaß. Ist der 10. Tag vorbei. Heute ist, glaube ich, der 11. Tag. Müsste ich überlegen. Und ich habe in den 10 Tagen 200 Gramm von den Kammzügen fertig, komplett mit Entspannungsbad und zum Trocknen aufgehangen. Und die Farben sind total phänomenal. Ich finde es total klasse. Und jetzt spinne ich den dritten Zopf. Und vom zweiten zum dritten habe ich einen Farbübergang eingesponnen. Und jetzt wird dann vom dritten zum vierten wird es auch einen Farbübergang geben. Also ich spinne jetzt erstmal das Teil ohne Übergang und dann werde ich mir die zwei, habe ich mir zwei Kammzugstücke zurechtgelegt. Die werde ich mir dann in so Stücke einteilen, dass es halt alles so einen sanften Übergang ergibt, damit der Pullover dann auch richtig, richtig einzigartig wird. Ich bin schon total gespannt und könnte eigentlich schon losstricken. Aber erstmal kommt ja das Spinnen dran. Dann war es das auch schon vom Spinnen von meinem diesjährigen Tour de Vlies Projekt. Auf dem Rad spinne ich gerade gar nichts. Ich mache wirklich nur auf Spindeln dieses Pullovergarn und damit bin ich auch ausgelastet. Und dann geht's weiter mit einem Gelegenheitssegment, nämlich Politschwafel. Ich habe auf einem meiner Lieblingsblogs der Mädchenmannschaft, das ist ein feministisches Blog, gelesen, dass ein Artikel über, es kommt ja jetzt Olympia, und ein Artikel über Frauen, die Sportlerinnen oder die Sportler zweiter Klasse. Es geht konkret darum, dass irgendwie entweder das Olympische Komitee oder irgendwelche internationalen Sportvereinigungen Grenzwerte festgelegt haben, wie viel Testosteron in die Frau im Blut haben darf, um unter den Frauen zu starten. Also bei zu viel Testosteron werden die Athletinnen für Olympia disqualifiziert. Und das finde ich einen richtigen Ungerechtigkeit, weil bei Männern zum Beispiel dürfen die hormonell und physisch so begünstigt sein, wie sie wollen. Sie werden eben nicht disqualifiziert. Ein Beispiel dafür ist Michael Phelps. Ich habe jetzt den Artikel in Wikipedia für Michael Phelps nicht gelesen, aber der feiert wohl total ab, dass Michael Phelps einen ungeheuer athletischen Körperbau und biologischen Vorteil hat und deswegen so ein Ausnahmesportler ist. Und wenn jetzt eine Frau so viel athletische von der Natur sozusagen so viel Vorteile mitbekommen hätte wie Michael Phelps, würde das einfach nur zu ihrer Disqualifikation führen. Ja, bei dem Hormonspiegel, den die jetzt festgelegt haben, gibt es natürlich noch eine Möglichkeit für die Athletinnen trotzdem anzutreten. Sie müssen Hormontherapie machen. Das heißt, sie müssen weibliche Hormone nehmen oder die männlichen Hormone hemmen, je nachdem. Ich kenne mich damit nicht so aus. Und zum Beispiel gibt es eine südafrikanische Sprinterin, die wegen zu viel männlichem Hormon jetzt irgendwie so eine Art Femininitätstherapie macht, damit sie weiter starten darf. Und ich finde es einfach einen totalen Skandal. dass eben mehr Männer mit biologischem Vorteil hui, Frauen mit biologischem Vorteil ige Mann weib pfui. Also so stand es in der Mädchenmannschaft in dem Artikel. Und dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Mein Freund hatte ja die Idee, dass man statt nach Geschlechtern getrennt Sport zu machen, dann halt, wenn die schon nach Hormonspiegel unterscheiden wollen, dann sollen sie es gefälligst, sollen sie halt Testosteronklassen machen, so ähnlich wie Gewichtsklassen beim Boxen. Und dann sollen halt alle Männer und Frauen, die in einer Testosteronspiegelklasse sind, gegeneinander antreten und fertig ist die Laube. Also, was soll der Scheiß, ja? Scheiße. Ach, ich habe mich echt aufgeregt. Und dann kam da noch so ein Artikel vor, dass die stärkste Frau der USA, eine Gewichtheberin, die übrigens mehr Gewicht hebt als jeder nordamerikanische Mann, dass die in Armut lebt, weil sie keine Sponsorenverträge kriegt, weil sie eben nicht schick und ja, für eine Frau einfach nicht werbeträchtig genug aussieht als Gewichtheberin. Tja, da sieht man mal wieder als Frau, wer nicht weiblich genug ist, ist einfach Sportler, Sportlerin zweiter Klasse. Finde ich nicht gut. Und dann geht's weiter mit der urbanen Selbstversorgung. Da gibt's eine aktuelle Meldung zum urbanen Gärtnern. Also wer jetzt auf dem Land wohnt, hat die Probleme nicht, aber es ist ja urbane Selbstversorgung bei mir. Und die TU, also die Technische Uni Berlin, hat Gemüse aus Berliner urbanen Gärten untersucht und hat festgestellt, dass es zum Teil hoch mit Schwermetallen belastet ist. Nun ist es aber kein Grund zur Panik und kein Grund, in der Stadt kein Gemüse mehr anzubauen, sondern sie kamen auch zu dem Schluss, wenn man bestimmte Sachen beachtet, dann ist das Gemüse durchaus genießbar und nicht so belastet. Und zwar sollte der zu stark befahrenen Straßen sollte es einen Abstand geben, und zwar so 7 bis 10 Meter, und eine Hecke oder Mauer sollte zwischen der Straße und dem Gemüse sein, die dann halt die Schwermetalle von den Autos abfängt. Also es sind wirklich akute Schwermetallvergiftungen von Autoabgasen. Und ich denke mal, da haben sie vielleicht auch so Balkongemüse von der Straße, von Balkons an der Straße untersucht oder so. Ja. Also ich entnehme der Pressemeldung, wenn man nicht direkt an der Straße anbaut und vor allem wenn dichte Hecken die Abgase filtern, dann kann man das schon machen, aber man sollte halt wirklich nichts essen, was an der Straße wächst direkt. Jo, habe ich noch was zur urbanen Selbstversorgung? Ach ja, genau, da gibt's eine schöne Seite, Autofrei Leben, die dann, weil ich habe ja die Meldung, habe ich über Facebook bekommen, über die TU rausgebracht hat. Und zwar, und ja, das hat der Almende Kontor, der Vernetzungsgarten aller Gärten, hat das gepostet. Und dann haben sie halt noch die Autofrei-Leben-Webseite verlinkt, weil sie meinten, ja, wie, am besten wäre es doch, die ganzen Blechhaufen mit ihren stinkenden Motoren würden aus der Stadt verschwinden. Und wir würden überall gärtnern können. Ja, das wäre natürlich der Traum. Und ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite Autofrei Leben. Das richtet sich, also vor allem, also soll halt ein bisschen Bewusstsein schaffen für Leute, die noch ein Auto benutzen und Angst haben, sie kämen ohne Auto nicht zurecht. Also ich persönlich komme in der Stadt ja ohne Auto sehr gut zurecht. Und ich hasse die Öffentlichen, also ich fahre meistens alles mit dem Fahrrad. Ich fahre nur zur Not mit den Öffis, muss ich gestehen, wenn ich ins Umland will. Obwohl, man kann eigentlich auch ins Umland fahren, das sind nur 15 Kilometer, dann ist man draußen. Ja, das war die urbane Selbstversorgung für heute. Und dann schiebe ich gleich, weil es ökologisch dazu passt, das Craft-Block der Woche hinterher. Und es ist diesmal ein Öko-Blog, das nennt sich Leben ohne Plastik. Und da gibt's halt, das geht halt hauptsächlich um Lebensmittel selber machen, die sonst nur in Plastikverpackungen erhältlich sind. Es gibt Rezepte, aber es geht auch um Körperpflege selbst machen und so Tipps, wie man halt ohne Plastik seinen Alltag gestalten kann. Dann gibt es ja jetzt, glaube ich, diesen Trend von Trockenshampoos. Da haben die halt Lavaerde getestet als Trockenshampoo. Und ja, ich kann das Blog jetzt gerade nicht so vor Augen haben, weil ich total Hunger habe und gleich was kochen muss. Und da sind lauter leckere Bilder drin. Besonders so für Brotaufstriche und lecker, lecker. Kann ich euch empfehlen. Ihr findet das Blog unter Leben ohne Plastik, also getrennt mit so Bindestrichen. .blogspot.de. Und dann geht's weiter mit, was ich gerade toll finde. Ich finde gerade toll Schwimmen. Und zwar habe ich angefangen, ein bisschen im See zu schwimmen und das heißt, ich habe angefangen, ich war jetzt einmal schwimmen und fand es toll. Bei mir ist so 20 Fahrradminuten entfernt, ist ein schöner See, ein schnuckliger, wo man schön wild baden kann, ohne halt irgendwie Strandbadeintritt zu bezahlen, und ist echt sehr nett, das Wasser ist schön weich und so. Ich war da letztes Jahr ein paar Mal schwimmen und dieses Jahr hat es mir so gut gefallen, dass ich das unbedingt wiederholen muss. Ich muss nur kraulen lernen, weil Brustschwimmen soll angeblich schlecht sein für den Rücken und für die Knie. Und kraulen habe ich in der Schule, war ich krank, als das dran war. War ich immer zu faul, das zu lernen. Und jetzt würde ich es wirklich gerne können. Ich habe mir das auch schon bei YouTube, habe ich mir so ein Kraulen-Lehrvideo reingezogen. Und mal gucken, wie ich damit weiterkomme. Und dann sind wir eigentlich fertig für heute. Dann habe ich noch ein Teechen, das habe ich ja gar nicht angesagt. Das habe ich auch gar nicht in meinen Shownotes. Und zwar habe ich ein Wanderpaket bekommen und da waren so Teebeutel drin und das nennt sich Loving, der Tee, und da ist so ein Krishna-Gesicht drauf. Und das ist ein grüner Tee mit Zimt und Earl Grey, also ist eine ganz tolle Kombi, finde ich. Schmeckt mir jedenfalls total gut. Lecker, lecker. Und jetzt wo wir das Teechen haben, sind wir so gut wie fertig. Ich wollte noch loswerden zur Tour de Vlies. Team Yeti, ihr seid total klasse, ihr seid so aktiv und ihr seid so eine Cheerleader, ihr spinnt so fleißig, eure Garne sind total klasse. Ich bin super gerne in diesem Team und ich finde das, boah, toll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein aktives, tolles, spaßiges Team werden. Also wow, vielen Dank an alle, die mitmachen. Und es gibt, also von Tini hat heute einen Preis vergeben, einen handgefärbten Kammzug von ihr. Und ich habe auch noch vor, am Ende der Tour unter denen, die mitgesponnen haben bei Team Yeti Tour de Vlies, zwei Preise zu verlosen. Also stay tuned. Und das war's dann von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich habe dabei, ich habe schon ganz schön was gesponnen. Ich wünsche euch dann eine schöne Woche, eine faserverrückte Zeit und diesmal spinnen ohne Tränen. Tschüss! Mal spinnen. Okay, wieder ist eine Folge Die urbane Spinnstube zu Ende und ihr bekommt hier die obligatorischen Kontaktinformationen. Alles, was ich in der Folge erwähnt habe, versuche ich in den Shownotes zu verlinken oder zu erwähnen. Und die findet ihr auf meinem Blog unter distel.today.net. Und today wird geschrieben T-W-O-D-A-Y. Ich freue mich sehr über Kommentare auf eben jenem erwähnten Blog oder in der Revelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch und in der Strick-Community Revelry.com. Und wer mir eine E-Mail schreiben will, kann das tun unter distel@spiritvoices.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche und Stricken ohne Tränen.